Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Carsten Bethäuser. Ich arbeite an der Deutschen Hochschule im Online-Marketing und habe heute eine Spezialfolge für euch. Und zwar geht es um den Aufstiegskongress und im Speziellen einen Vortrag. Thema Fitnesstraining mit Post-Covid-Betroffenen. Und dafür zu Gast habe ich bei mir den Herrn Dr. Jürgen Rissland. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Bethäuser.
Bevor wir überhaupt loslegen und ins Thema gehen, würde ich Sie gerne bitten, sich kurz vorzustellen, damit unsere Zuhörenden auch wissen, wen ich hier bei mir habe.
Ich bin 56 Jahre jung, arbeite an der Universitätsklinik des Saarlandes, habe dort über viele Jahre praktisch im Institut für Virologie gearbeitet, bin aber gleichzeitig auch Vorsitzender des Landesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und das ist auch eben meine, wenn man so will, Spezifikation. Ich bin Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und gleichzeitig eben als dieser Landesverbandsvorsitzender eben auch an dem Thema nicht nur Individualmedizin, sondern auch Bevölkerungsmedizin interessiert. Und ich konnte während der Covid-19-Pandemie eben meine Beratungsdienste sowohl im Bereich der Politik als auch im Bereich eben der Fachöffentlichkeit und eben auch der allgemeinen Öffentlichkeit einbringen.
Vielen Dank. Dann muss ich jetzt fairerweise noch sagen, normalerweise hätten wir den Professor Dr. Arne Morsch noch bei uns sitzen. Der hat sich aber schon in seinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet, bevor es dann zum Aufstiegskongress geht am 6. und 7. Oktober. Aber ich denke, dass Sie auch durchaus kompetent sind, um alle meine Fragen jetzt zu beantworten zu der Studie. Jetzt haben wir die Studie Individualisiertes Fitnesstraining mit Post-Covid-Betroffenen. Jetzt klären wir zuerst mal, denke ich, das Ziel der Studie ab. Was war das denn?
Also wir wissen erstmal von etwa 10-20% Betroffenen nach einer Primärinfektion mit dem SARS-CoV-2, dass sie eben in diese Situation kommen, dass sie Langzeitprobleme haben. Man spricht eben von entweder bis zu 12 Wochen von Long-Covid, nach den 12. Woche spricht man von Post-Covid. Und dieser Ausgangspunkt ist so, dass die Menschen dann teilweise wirklich über lange Zeit, vielleicht sogar über Monate, eventuell sogar über Jahre, diese Symptome behalten. Und die Frage ist, wie kann man ihnen helfen? Es gibt keine kausale Therapie bislang. Deswegen muss man über andere Wege versuchen, auf eine Symptomlinderung hinzuwirken und idealerweise vielleicht auch eben darauf hinzuwirken, dass eine Chronifizierung, also wirklich ein Fortbestehen der Symptome, vermieden wird. Und das waren eigentlich die Ausgangspunkte, als wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir den Betroffenen helfen.
Ja, und wie viele kann man das greifen, wie viele aktuell betroffen sind überhaupt von Post-Covid?
Also 10-20%, aber wenn man dann der Betroffenen haben eben, der Primärinfizierten haben eben ein sogenanntes Long- oder auch sogar Post-Covid-Syndrom. Es ist eben sehr schwer abzuschätzen, wer in diese Kategorie reingerät, denn die Stärke der Primärinfektion sagt nichts darüber aus, wie hoch das Risiko ist, später dieses Long- und Post-Covid-Syndrom zu erleiden. Es gibt auch keine ganz verlässlichen Zahlen in Deutschland. Da sind uns andere europäische Nachbarländer voraus, unter anderem auch Großbritannien, die sowas eben regelmäßig veröffentlicht haben. Aber die Größenordnung stimmt. Und wenn man das in Beziehung setzt zu den bei weit über 30 Millionen Primärinfektionen, die offiziell gemeldet worden sind in Deutschland, denn da gibt es ja auch noch eine relativ große Dunkelziffer, dann kann man sich schon ungefähr ausrechnen, wie groß das Potenzial ist von möglicherweise Betroffenen.
Ja, es ist doch sicherlich auch schwer, überhaupt festzustellen, ob die Person an Post-Covid erkrankt ist oder nicht. Wenn ich jetzt denke, ich könnte an Post-Covid erkrankt sein, an wen kann ich mich denn da überhaupt wenden? Wie wird das überhaupt festgestellt?
Also der wichtigste Weg ist natürlich erstmal zum eigenen Hausarzt. Denn der ist sozusagen der Gatekeeper. Der praktisch kann eben weitervermitteln. Wobei er kann weitervermitteln immer dann, wenn es tatsächlich in dem jeweiligen Bundesland auch eine entsprechende Anlaufstelle gibt. Das haben wir bei uns hier im Saarland. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern ebenfalls der Fall ist. Aber es ist eben nicht in jedem Bundesland zwangsläufig gegeben. Insofern muss sich eben auch der betroffene Hausarzt dann entsprechend vorinformieren. Und eben gerade über diese Weiterleitung eben ist es möglich, zumindest eben auch den Leuten schon mal primär eben eine geeignete Anlaufstelle zu bieten. Und bei dieser primär geeigneten Anlaufstelle geht es eben auch darum, dass die das Symptombild praktisch nochmal genau überprüfen. Also jetzt wirklich nochmal schauen, wie ist es denn, wann war denn die Covid-19-Infektion, ist die wirklich nachgewiesen worden? Wie ist die Schwere des Krankheitsverlaufes gewesen? Welche Symptome liegen aktuell vor? Wie ist es auch mit den Einschränkungen? Das alles, das kann man eben dann in dieser spezifischen Ambulanz machen und auch möglicherweise dann noch mit technischen Untersuchungen ergänzen.
Okay, prima. Jetzt gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Wie kam es überhaupt zu dieser Studie? Wie wurde sie initiiert?
Also es ist eine, wenn man so will, gemeinsame Idee von mir, anderen Kollegen bei uns am Universitätsklinikum des Saarlandes und der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement gewesen. Und sie geht so ein bisschen darauf zurück, dass in einer S1-Leitlinie eben die Aktivierung, das Training praktisch als mögliche Komponente zur Symptomlinderung genannt worden ist. Allerdings fehlen dazu belastbare Daten. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben uns Gedanken gemacht, wie wir eine solche Studie auflegen können, um auch unter anderem in Deutschland vielleicht erstmalig eine solche Studie nicht nur durchführen zu können, sondern eben auch Ergebnisse zu sammeln, die uns hinterher auch eine Beurteilung erlauben und möglicherweise sogar eine Übertragung praktisch dieser Ergebnisse dann in den Alltag, sprich eben auch eben in anderen Einrichtungen das kundtun, damit die eben auch den Betroffenen helfen können.
Und wie wurde die Studie dann aufgebaut?
Die Studie haben wir uns selber aufgebaut. Wir haben natürlich statistische Betrachtungen gemacht, wie viele Leute brauchen wir denn idealerweise, um auch wirklich eine verlässliche Aussage machen zu können. Wir haben dann auch uns überlegt, wie kommen wir denn an die Betroffenen überhaupt ran. Wir haben im Nachhinein dann entschieden, dass wir über die öffentlichen Medien auf die Studie aufmerksam gemacht haben. Wir haben Vereine im Saarland, die tatsächlich auch im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung tätig sind. Auch über die haben wir die Botschaften gestreut. Wir haben über die Krankenkassen die Botschaften gestreut und ganz besonders wichtig war es uns, auch mit dem Hausärzteverband des Saarlandes eben zusammenzuarbeiten. Warum? Weil wir eben auch tatsächlich die Hausärzte, wenn man so will, als Rekrutierer haben wollten, weil wir den Hausärzteverband auf die Möglichkeit zu dieser Studienteilnahme eben aufmerksam machen wollten und weil wir auch im Rahmen unserer Vorscreening-Komponente, das heißt, wir haben die einzelnen Teilnehmer auch nochmal geprüft und auch tatsächlich geguckt, wie ist denn die Symptomesituation. Aber da haben wir eben auch eine ärztliche Bordfreigabe uns erwünscht und deswegen haben wir das auch gleich praktisch bei dieser Gelegenheit über diese Rekrutierung mit den Hausärzten gemeinsam verbunden.
Konnten Sie da möglichst schnell die benötigte Teilnehmerzahl erreichen? Haben Sie genug Teilnehmer rekrutieren können?
Ja, wir haben einen relativ sogar fast Ansturm gehabt. Als wir zum ersten Mal öffentlich darauf aufmerksam gemacht haben, haben sich sehr viele Leute direkt an diesem ersten Wochenende schon gemeldet und tatsächlich dann auch sich auf der sogenannten Landingpage, die wir dafür kreiert haben, eingetragen. Wir haben dann im weiteren Verlauf, wie ich schon vorhin gesagt habe, natürlich das Vorscreening durchgeführt. Wir haben dann eben auch die Leute nochmal auf die Modalitäten der Studie eben hingewiesen und haben dann feststellen können, dass am Ende knapp 50% derjenigen, die sich auf der Landingpage eingetragen haben zwischen März und Anfang Juni diesen Jahres, dass die dann bei der Studie dabei geblieben sind. Also wir reden jetzt ganz konkret über 185 Personen, die eben an der Studie teilnehmen. Und das ist ein für uns zumindest ein sehr erfreuliches Ergebnis.
Werden dennoch weitere Personen gesucht?
Derzeit rekrutieren wir keine weiteren Personen, weil wir momentan eigentlich das für uns notwendige Maß erfüllt haben von diesen 185 Personen, die ich gerade angeführt habe, haben 146 auch schon mit ihrem Training bereits begonnen und bei 90 Personen ist sogar die Datenaufnahme schon beendet.
Können Sie mir vielleicht noch eine Tendenz zu Geschlecht und Alter der Personen sagen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir hatten bei uns ursprünglich in unseren Anforderungskriterien drinstehen, dass die Personen, die wir einbinden wollen, zwischen 18 und 79 Jahre alt sein sollten. Und was wir geschafft haben, ist, dass tatsächlich das Altersspektrum der jetzt an der Studie Beteiligten zwischen 22 und 75 Jahren liegt. Das heißt also, wir haben wirklich ein breites Altersspektrum eben abgedeckt. Und was vielleicht auch noch eine wichtige Ergänzung dazu ist, wir hatten am Anfang auch darauf gehofft, dass wir die Geschlechtsverteilung entsprechend richtig hinbekommen. Es gibt einen Überhang an Frauen in der Realität. Und in der Regel kann man sagen, eine ungefähr 60 zu 40 oder eben vielleicht auch 65-35% Verteilung in der Realität. In unserer Studienpopulation haben wir jetzt 63% Frauen und 27% Männer. Und das entspricht eben der Realität wirklich sehr gut. Und da sind wir sehr froh drüber.
Ich weiß, das Ganze soll ja auf dem Aufstiegskongress am 6. und 7. Oktober präsentiert werden. Deswegen können wir noch nicht über die ganzen Ergebnisse sprechen. Aber gibt es schon etwas, das Sie mir an Ergebnissen mitteilen können?
Also wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen über die Studienpopulation gesprochen und wie Sie gerade richtig gesagt haben, wir werden halt die spezifischen Ergebnisse dann erst auf dem Aufstiegskongress veröffentlichen. Aber ich habe tatsächlich eine gute Botschaft noch, denn zu Beginn der Studie haben wir uns ein bisschen Sorge gemacht und teilweise auch Betroffenenverbände, dass wir mit unserem Trainingsprogramm die Studienteilnehmer möglicherweise sogar überfordern würden und sich vielleicht sogar bei diesen Studienteilnehmern das Beschwerdebild verschlechtern würde. Und das haben wir Gott sei Dank bisher nicht beobachten können. Wir haben eine Person bislang, die wegen einer Zustandsverschlechterung ausgeschieden ist aus der Studie. Aber wir haben dort auch nochmal nachgehakt. Nach 6 Wochen hatte sich deren Gesundheitszustand wieder entsprechend verbessert. Insofern gehen wir davon aus, dass wir mit unserem Ansatz, dass wir nämlich unser Trainingsprogramm, die Trainingsintensität auch immer am individuellen Beschwerdebild orientiert haben. Wir haben zu jeder Beginn und auch zum Ende jeder Trainingseinheit haben wir das abgefragt und dokumentiert, dass diese Orientierung an dem individuellen Beschwerdebild hier wirklich geholfen hat, dass die Leute bei der Stange geblieben sind. Und auch darüber sind wir sehr froh.
Ja, prima, Herr Dr. Rissland. Dann sind wir eigentlich schon durch die Thematik durchgekommen. Das ging recht flott. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, liebe Zuhörende, wir sehen uns am 6. und 7. Oktober hoffentlich auf dem Aufstiegskongress. Da gibt's dann auch alle detaillierten Ergebnisse zu der Studie und natürlich noch viele weitere Vorträge. Wir freuen uns auf alle, die teilnehmen können. Den Link zum Aufstiegskongress, auch wo ihr die ganzen Tickets bekommt und weitere Informationen dazu, packe ich in die Shownotes rein. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Herr Dr. Rissland, dass Sie da waren.
Mir hat es Spaß gemacht, freue mich auf diejenigen, die zum Kongress kommen, denn dann werden wir uns persönlich kennenlernen. Da gibt es die Speakers Corner, da können Sie auch tatsächlich bei uns dann auch nach dem Vortrag gerne nachfragen.
Ja, und wir hören uns dann in meinem nächsten Podcast bei Studieren mit Gehalt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.